Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Kepler Salon. Wie Sie ja schon bemerkt haben, ist der Eintritt im Kepler Salon frei. Das ermöglichen uns Stadt, Land und die Sponsoren und vor allem auch unsere Freunde des Kepler Salons. Und man kann auch Freunde und Freund werden vom Kepler Salon, wenn Sie das möchten. Sie finden im Quartalsprogramm hinten eine Beitrittserklärung. Wenn Sie durstig sind, es gibt hinten etwas zu trinken, da darf ich Sie darauf hinweisen, dass der Kepler Salon die Bar selber macht. Sie legen einfach ins Körperball eine freiwillige Spende und nachdem es dem Kepler Salon ja zugute kommt, was da überbleibt, gibt es keine Verpflichtung, sich das Wechselgeld herauszunehmen. Dann möchte ich noch hinweisen, wir zeichnen das hier auf. Ein großer Teil dieser Veranstaltung wird die Diskussion sein. Wir haben das so eingerichtet, dass wir viel diskutieren können. Und ich muss Sie aber bitten, dass Sie, wenn Sie eine Frage haben oder eine Anmerkung haben, immer warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit wir in der Aufnahme dann auch Ihre Frage haben, weil diese Veranstaltung, das Audio, diese Veranstaltung auch auf die Website des Kepler Salons geladen wird und man das dann nachhören kann. Außerdem, Sie haben es bemerkt, DorfTV filmt mit und Sie können dann in absehbarer Zeit das auch auf DorfTV sehen, diese Veranstaltung. Mein Name ist Andreas Wahl. Ich arbeite beim Freien Radio hier in Linz bei Radio Froh. Wir sind einer der Mitveranstalter und die Veranstaltungsriege, vielleicht haben Sie es gesehen, ist ja liest sich wie das die Creme de la Creme der Linzer Zivilgesellschaft. Heute veranstalten mit das Institut für Soziologie der Johannes Kepler Universität, die katholische Arbeiterbewegung, Acco Baleno ist dabei, Black Community, das Renner-Institut, Pax Christi, Südwind, weltumspannend arbeiten, Solidarwerkstatt und natürlich ganz wichtig der Guernecker Verlag, der dieses Buch, um das es heute gehen wird, verlegt hat. Ich darf Günter Lanier begrüßen. Herr Lanier ist in Wien geboren, einige Daten zu seiner Person, hat Ökonomie studiert sowie Ethnologie, war mehrere Jahre als Banker tätig, hat umfassende Unterrichtstätigkeit hauptsächlich an Universitäten in Österreich, in Indien, in Burkina Faso und noch weiteren Ländern. Seit 2002 lebt Lanier in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, und engagiert sich sowohl in multilateralen, bilateralen, aber vor allem auch in zivilgesellschaftlichen Kontext, schwerpunktmäßig gegen Gewalt an Frauen, Stichwort Genitalverstümmelung, Stichwort Hexenvertreibung. Er hat ein Buch geschrieben, ein sehr gewichtiges Buch, und dass das Zeug hat, so ist meine Meinung, ein neues Standardwerk über Burkina Faso zu werden, nicht nur im deutschsprachigen Raum. In diesem Buch ist es zweigeteilt, geht es um Geschichte und Gegenwart von Burkina Faso und in dem zweiten Teil vor allem oder speziell um die Lage von Frauen und Mädchen im Burkina Faso, erschienen, wie schon erwähnt, im Linzer Guernecker Verlag. Günther startet heute seine Tour, die ihn durch Österreich und durch Deutschland führen wird. Also, wenn Sie heute nicht alles mitbekommen oder Ihre Frage nicht stellen konnten, man kann auch nach Salzburg kommen, nach Innsbruck, Graz, Klagenfurt, aber auch in den Schlosskeller von Emmendingen am 26. April zum Beispiel oder nach Hildesheim, dort wird er überall sein, Günther Lanier mit seinem Vortrag. Man kann am 7. Mai auch nach Wien kommen und wenn es dann noch speziell interessiert, sollte sich den 5. Juni freihalten, da ist im Goethe-Institut in Ouagadougou, wird dieses Buch ebenfalls vorgestellt. 5. Juni, wer das dort eintragen möchte. Dennoch, obwohl es so viele Veranstaltungen gibt, wollen wir heute versuchen, alle wichtigen Fragen eingehend zu beantworten. Ich darf dich bitten, Günther, gleich in medias res zu gehen.
Dankeschön, lieber Andi. Ich fange mal mit dem Titel an. Die Veranstaltung hat den Titel des Buches. Und ich denke mal, ich erkläre mal, wieso es so heißt. Land der Integren ist einfach die Übersetzung des Landesnamens. Das frühere Obervolta wurde 1984 umgetauft in Burkina Faso. Burkina Faso, der erste Wortteil ist von der wichtigsten Sprache des Landes, aus dem Moré, und heißt Integer. Und Faso ist aus der zweitwichtigsten Sprache des Landes, aus dem Westen, aus dem Tschula, und heißt das Land. Also Burkina Faso. Es gibt dann auch für die Leute, die dort leben, gibt es den Ausdruck Burkina B. Ja, also Burkina, habe ich gerade erklärt, heißt Integer. Und B heißt in der drittwichtigsten Sprache des Landes, in der Sprache der Pöll oder Fulfulde, Leute. Also integre Leute. Voilà, das ist der Haupttitel. Und im Untertitel Burkina Fasos Geschichte, Politik und seine ewig fremden Frauen. Ich habe versucht, damit ein bisschen die Neugier zu wecken mit diesen ewig fremden Frauen, aber die heute da sind, werden gleich zu Anfang auf kleinem Umweg werde ich Ihnen erklären. Ich lese Ihnen zuerst vor, was die Freundinnen einer Braut unter den Mossi singen zur Verabschiedung der Braut, wenn sie zu ihrem Mann aufbricht. Komm jetzt, los geht's, es ist soweit. Ab heute ist Schluss mit den Miniröcken. Von jetzt an kein Wirtshaus mehr. Ab heute ist Schluss mit den Miniröcken. Von jetzt an kein Brathändel mehr. Ab heute ist Schluss mit den Miniröcken. Von jetzt an kein Fortgehen mehr am Abend. Ab heute ist Schluss mit den Miniröcken. Von jetzt an keine Rendezvous mehr. Ab heute ist Schluss mit den Miniröcken. Also die Miniröcke, die im burkinischen Kontext eher ein Fremdkörper sind, ein ziemlich modernes Zeichen. Ja, dass von Miniröcken gesungen wird, bedeutet, dass das moderne burkinische Frauen sind, junge Frauen, die das singen. Die Miniröcke als wichtigstes Symbol des Übergangs in die Unfreiheit. Die Eltern, die Mütter, singen zum selben Anlass, ein bisschen nach den Freundinnen, singen dann: Unsere Tochter, du verlässt uns. Tochter, du wendest dich von deiner Familie ab. Unser Kind, du schließt dich ihrer Familie an. O Tochter, geh nur, nichts wird dir geschehen. Gut, das wird sich erweisen, ob das eine Lüge ist oder nicht. Es gibt auf jeden Fall zwischen Geburt und Tod einer Frau, eines Mädchens, kaum ein einschneidenderes Ereignis als diese Hochzeit. Der Übergang aus der bisher bekannten Welt in eine völlig neue. Die Mütter singen dann weiter: Unsere Tochter, wenn du dort bist, Tochter, dann ehre deine neuen Eltern. Unsere Tochter, gehorche vor allem deinem Mann. O unsere Tochter, derart erweist du uns deinen Respekt. Ja, also die Güte der Erziehung einer Frau, die Mutter erntet, wenn sich ihre Tochter dann dem Mann brav unterwirft und nicht widerspricht und in der neuen Familie. Was haben jetzt die ewig fremden Frauen darin zu tun? Diese Tochter, die hier aus der Herkunftsfamilie in die Schwiegerfamilie wechselt, wird in der Herkunftsfamilie nicht als wirklich zugehörig betrachtet. Vielleicht als Kleinstkind schon. Als Kleinstkind wird kaum ein Unterschied gemacht zwischen Buben und Mädchen. Nachher darf sie viel arbeiten, ist sehr, sehr viel nützlicher als die Buben. Aber vollgenommen wird sie nicht. Ja? Wenn es dann zum Beispiel darum geht, in Erziehung zu investieren, werden die Buben auf jeden Fall bevorzugt, weil die Buben tragen die Familienehre, die Familie weiter, bleiben daheim, ja? Vielleicht. Die Mädchen werden auf jeden Fall bald weg sein, ja? Kommen bald in die Schwiegerfamilie. Ja? Viel zu bald in vielen Fällen. Ja? Kinderhochzeit ist weit verbreitet. In der Schwiegerfamilie kommt jetzt diese junge Frau oder oft auch das junge Mädchen an und ist einmal die Sklavin von allen. Oder die Dienerin, ja? Vielleicht nicht unbedingt Sklavin. Ja? Muss den Ordern aller anderen Frauen da Folge leisten. Wird bis zu ihrem Tod nie ein vollständiges Mitglied sein der Familie, weil sie von woanders kommt. Die Burkinabé sagen, ihre Nabelschnur ist woanders vergraben, nämlich dort, wo sie geboren ist, in der Herkunftsfamilie. Das heißt, ihr Herz schlägt für die Herkunftsfamilie, vielleicht oder zum Teil. Ja. Es wird sich ihr Status bessern, natürlich, mit zunehmendem Alter und insbesondere mit zunehmenden Geburten. Also wenn sie Kinder in die Welt setzt, wenn sie die Schwiegerfamilie um Kinder bereichert, wird sich ihr Status verbessern. Und da ist es dann auch nicht egal, ob das ein Mädchen oder ein Bub sein wird. Ja? Ein Bub zählt sehr viel mehr, weil er die Familie fortsetzen wird, etc. etc. Und dieser Ausdruck, die ewig fremden Frauen, hat also absolut nichts mit Exotik zu tun oder meinem weißen Blick auf schwarze Frauen, sondern ist ein burkinischer Standard. Ja? Also wenn man in Burkina sagt, les éternelles étrangères, ja, dann weiß jeder, jede, worum es geht, ja? Warum davon die Rede ist. In dem Buch geht es im zweiten Teil geht es um die Frauen, im ersten Teil geht es fast nur um Männer. Im ersten Teil wird eine Chronologie geschrieben der Geschichte bis zum heutigen Tag. Also ich glaube, den letzten Strich habe ich am 3. oder 4. August 2017 geschrieben, bis dahin geht's. Da kommen die Frauen sehr wenig vor. Die Frauen sind im Hintergrund. Ja. Auch in der heutigen Politik noch gibt es relativ wenig Frauen. Voilà. Auf dem Fernsehschirm sehen Sie alle, wo Burkina liegt. Es ist also in Westafrika, es liegt nicht am Meer, südlich davon ist links südlich ist die Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste, unmittelbar unterhalb ist Ghana und oberhalb das ziemlich große mit dieser komischen Sanduhrform ist Mali. Das sollte ich jetzt noch nicht, oder? Burkina Faso ist ein Sahelland. Das heißt, es ist ziemlich trocken. Sahel ist ein Streifen, der sich von der Westküste Afrikas bis zur Ostküste zieht. Sahel heißt auf Arabisch das Ufer und es geht hier nicht um das Ufer des Meeres, sondern um das Ufer der Sahara. Okay. Das heißt, es ist der Übergangsstreifen, wo sich die Wüste langsam in Trockensavanne und später dann in Feuchtsavanne und in Urwald wandelt. Ne? Also entlang des Golfs von Guinea, ja, und natürlich insbesondere dann in Zentralafrika gibt es wunderbare tropische Regenfälle. Ja? Je weiter südlich, auch innerhalb Burkinas, man kommt, desto reicher wird die Vegetation. Und also man sieht es hier auf dieser Satellitenkarte, ne? Dieser Teil von Burkina, diese Region, heißt auch der wirkliche Sahel. Ja? Also das Ganze gilt als Sahelland, aber intern wird das nur der Sahel genannt. Und da wird es schon ein bisschen wüstig. Da gibt es hin und wieder auch Sand und Sanddünen und so, nicht besonders viele. Also wir sind ja noch von der Wüste entfernt. Während im Süden sehr viel mehr wächst, auch mehr Niederschlag fällt. Und Ouagadougou liegt ungefähr hier. Also ungefähr in der Mitte, ja, ist aber deutlich im trockenen Teil des Landes. Ne? Und seit den 70er, 80er Jahren hat sich ja auch die Wüste ein bisschen ausgebreitet und sind die Niederschläge zurückgegangen. Und insofern ist der große Reichtum des Landes ist eigentlich das Wasser, von dem es zu wenig gibt. Oder auch der große Mangel, kann man sagen, von der anderen Seite gesehen. Ne? Ich habe keinerlei Ambition, Ihnen das Buch jetzt in der Dreiviertelstunde, die mir gewährt ist, und bitte mich zu bremsen, wenn ich zu lang bin, umfassend darzustellen. Ich werde so die ganz gröbsten Züge nur erzählen. Ich will nur ganz allgemein sagen, dass das Buch, also zum einen wollte ich dem Gerald Oberansmeier vom Gernika Verlag herzlich danken, der auf dessen Wunsch eigentlich dieses Buch oder Vorschlag dieses Buch zurückzuführen ist. Ich hätte mich nie getraut, sowas zu schreiben, und es war am Anfang auch eigentlich ein Büchlein geplant und nicht ein großes Buch, aber es ist immer dicker geworden. Ich habe es nicht geschafft, mich kürzer zu fassen. Das Buch ist trotz seiner 551 Seiten lesbar, glaube ich. Und die wissenschaftlichen Aspekte habe ich in die Fußnoten gedrängt, die wunderbar klein sind. Fußnoten, es sind keine Endnoten, ich hasse Endnoten, wo man dann immer ans Ende des Kapitels oder des Buches, es ist immer die Möglichkeit, weiter zu forschen, anhand in den Fußnoten gegebenen Links oder weiteren Literaturverweise. Es gibt sowas zu Burkina wirklich nicht bis zum heutigen Tag. Es gibt kein Überblicksbuch, nicht einmal in Französisch, was überraschend ist. Es gibt kein Überblicksbuch mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Ist es ein bisschen ein Unikat. Ich war eigentlich überrascht, darauf zu kommen, beim Schreiben des Buches, dass es gibt natürlich sehr viel tiefergehende Bücher zu speziellen Problemen, zu Teilproblemen, ja, aber diesen großen Überblick gibt's nicht. Auf jeden Fall nicht fürs neue Jahrtausend. Auf Englisch gibt es ohne den wissenschaftlichen Anspruch. Da ist zwei Wochen nach meinem Buch auch was herausgekommen. Voilà. Ich erzähle jetzt so ganz kurz die Geschichte. Und nachher vielleicht noch ein paar kurze Sachen zu den Frauen. Also folge dem Aufbau des Buchs. Was da jetzt am Schirm ist, ist die ethnische Zusammensetzung Burkinas bis zum heutigen Tag. Und es gibt eine dominante Ethnie, die ungefähr die Hälfte der Bevölkerung stellt, das sind die Mossi. Das war auch die koloniale Begierde, hat sich auf das Mossi-Reich gerichtet. Ja. Die, wie gesagt, 50% der Bevölkerung heute. Die Mossi haben es geschafft, ein Reich durch viele Jahrhunderte relativ stabil ungefähr in diesen Grenzen, die da ethnisch eingezeichnet sind, aufrechtzuerhalten. Und die, die große Besonderheit dieses Mossi-Reichs war, dass sie sich auch isolieren haben können von der, vom Sklavenhandel. Also es, es gab sehr wohl interne afrikanische, also in Afrika gab es intern überall Sklaverei in einer sehr viel moderateren Form als im transatlantischen Sklavenhandel in den Plantagen von den Amerikas. Aber die Mossi, der Mossi-Kaiser oder König oder wie man ihn nennen will, der Nava, hat verboten, dass seine Untertanen über die Grenze gehandelt werden als, als Sklaven. Und das ist ziemlich was Besonderes. Ja, ganz Westafrika, fast ganz Afrika hat gelitten, sehr gelitten, ist ausgeblutet worden von den Sklavenjägern. Hier gab es also ein Reich, ein viele Jahrhunderte bestehendes. Dasselbe gilt für die Comanche und das gilt ein bisschen auch für die Pöll. Ja, die drittwichtigste Sprache, habe ich gesagt, ist die der Pöll. Ja, Mossi Moiré ist die Sprache, ist das Wichtigste und im Westen gibt es als Verkehrssprache das Tschula. Ja, Faso, Burkina und B. Ja, Burkina B, Burkina Faso. Ja, also hier gibt es Schattenbilder, Bildner und der Rest des Landes sind segmentäre, wie man es in der Ethnologie nennt, Gesellschaften. Das heißt, da gibt es entweder über das Dorf oder über die Großfamilie hinaus eigentlich keine Autoritäten. Das heißt, kleine Organisierung, also kleine, kleinräumige Organisation. Freilich können sich dann diese Familien im Bedarfsfall, im Kriegsfall zum Beispiel, zusammenschließen, zusammenreden, ja, und für einen Feldzug, irgendwie einen gemeinsamen Chef bestimmen oder so. Aber das zerfällt dann sofort wieder, wenn der Anlass vorbei ist. Der Widerstand gegen die koloniale Landnahme war stärker, wo es keine Reiche gab. Also hier war er ganz besonders stark, ja. Ein anderes Zentrum war hier bei den Maka und Maka und Boa, ja, ein bisschen Bobo. Da gab es einen großen Aufstand 2016. Aber der allergrößte Widerstand war hier. Die sind in Großfamilien organisiert, die Lobbygruppe. Da ging es darum, jede Familiengruppe zu erobern. Ja. Nutzt nichts. Bei den Mossi haben sie den König, Kaiser Nava, ja, abgesetzt, durch einen ihnen genehmen ersetzt und damit hatte es sich. Ja. Stimmt auch nicht so. Ja. Es gab trotzdem noch einigen Widerstand. Ja. Und der Abgesetzte hat Guerilla gemacht und es gab auch im Kleinen noch vielen Widerstand. Also es war nicht so, aber sehr überzeichnet, ja, ist das so. Die Reiche waren relativ leicht zu erobern für die Franzosen, wie sie dann gekommen sind. Die segmentären Gesellschaften sehr viel schwieriger. Burkina liegt abgeschieden, was heute noch Probleme macht, weil es verkehrsmäßig schwierig zu erschließen ist. Also es hat keinen Zugang zum Meer etc. etc. Ja, also alles ist ziemlich die Grunddinger wie vom Strom übers Benzin über Zement ist alles ziemlich teuer in Burkina im Vergleich zu uns hier. Ja. Nicht teuer ist natürlich Arbeit. Nicht? Wie in armen Ländern ist Arbeit relativ billig. Diese Lage hat aber bedeutet, dass die Kolonialmächte dort relativ spät hingekommen sind. Ja? Und da gab es ein Schlüsselerlebnis, oder Erlebnis ist vielleicht falsch, ein Schlüsselereignis, die Berliner Konferenz von 1884-85, wo der Bismarck auf Wunsch des belgischen Königs, der sich Kongo-Kinshasa unter den Nagel reißen wollte, die westlichen Mächte vereint hat und man hat sich geeinigt zum Teil auf die Aufteilung Afrikas und zum Teil auf die Regeln, wie es aufgeteilt werden sollte. Was Westafrika betrifft, da war noch wenig erobert, abgesehen vom Küstenstreifen, hat man sich auf die Regeln geeinigt. Und die Regeln wären gewesen, dass der, der als erster einen Vertrag abschließt mit lokalen Herrschern, dass der gewinnt und dass dem die Kolonie dann gehört. Ja, also man wollte sich die militärische Intervention sparen. Burkina oder vielmehr das Mossi-Reich ist ein Beispiel, wo sich das Militär gegen die Regeln durchgesetzt hat. Weil eigentlich hätten die Briten aus Ghana kommend, aus dem heutigen Ghana kommend, hätten einen Vertrag mit dem Mossi-König geschlossen. Aber das war wurscht, weil nachher dann die Franzosen militärisch einmarschiert sind. Denen ist nichts gelungen auf Vertragsbasis und deswegen haben es dann die Militärs geschickt, die mit einiger Brutalität das in schneller Zeit erledigt haben. Ja, also das berühmt-berüchtigte stabile Obervolta ist relativ, nicht Obervolta, entschuldige, Mossi-Reich ist relativ schnell umgefallen. Aufgrund der absolut überlegenen Waffentechnologie der Franzosen. Und das hat sich ja bis zum heutigen Tag ein bisschen erhalten. Die Franzosen haben sich dann festgesetzt, haben das Land befriedet. Ja, wie gesagt, bei den Lobi war es am schwierigsten. Anderswo hat es später noch einmal Widerstand gegeben. Die Unterwerfung, die französische Landnahme ist aber bis zum heutigen Tag das einschneidendste, wenn man das jetzt aus der Ferne betrachtet, ja, das einschneidendste Ereignis, was Burkina passiert ist in seiner ganzen Geschichte. Ja. Es hat nie so einen wirklichen Weltenwechsel gegeben nachher, seitdem. Ja. Die Franzosen, und der Grund dafür ist, dass Burkina war vorher nicht keineswegs von der Welt abgeschieden. Ja. Man bildet sich ein, dass die Sahara ein unüberwindbarer Riegel ist, keineswegs. Es hat immer Fernhandel gegeben, es hat immer gute Kontakte mit Ghana im Süden gegeben, mit den Ashanti, ja, insbesondere und so weiter und so weiter. Also jetzt, das Neue war nicht, dass es aus seiner Isolierung aufgebrochen ist. Das Neue war ja vielmehr, dass die Subsistenzwirtschaft, ja, also das Produzieren für den eigenen Bedarf, dass das jetzt aufhören musste, und zwar, weil Steuern zu zahlen waren. Und eine Steuer heißt Geld. Und Geld gab es vorher in der Form von diesen Kaurimuscheln, aber das ist nicht jetzt Geld im modernen Sinn. Wenn du Geld verdienen willst, dann musst du irgendwas produzieren, was auf irgendeinem Markt Geld einbringt. Ne? Und letztlich ist das der Schritt, der das Land in die Weltwirtschaft, in die kapitalistische Weltwirtschaft einbringt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, der am Anfang, also der so langsam gekommen ist. Ja? Es gibt noch heute einiges an Subsistenz. Die Dörfer sind nicht keineswegs durch und durch kapitalisiert, ne? Keineswegs. Ja? Es wird noch immer viel für den Eigenbedarf gebraucht. Aber das hindert jetzt nicht daran, dass Burkina sehr solid drinnen ist in dem einen kapitalistischen Weltsystem. Ne? Die Franzosen haben natürlich auch sonst einige Wohltaten der Zivilisation gebracht, wie Zwangsarbeit und Zwangsrekrutierungen, nicht nur für die Weltkriege, die Zwangsrekrutierungen und die Zwangsarbeit zum Teil für Arbeiten, die den Franzosen wichtig waren im Land und zum Teil auch in der Côte d'Ivoire, also in der Elfenbeinküste, die für die Franzosen nicht nur sehr viel zugänglicher war, sondern auch sehr viel ökonomisch versprechender. Und die Funktion von Obervolta damals, noch nicht Burkina, die Funktion von Obervolta im französischen Kolonialreich war letztlich die Arbeitskräfte zu liefern. Und zum Teil fürs Land selbst, aber hauptsächlich für die Côte d'Ivoire. Ja, den Kakao-, Kaffeeanbau und andere Plantagen, Eisenbahnbau auch zum Teil. Es ist dann eigentlich ohne allzu große Erschütterungen 1960 das Land übergeben worden an die Schwarzen. Ja. Es hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja weltweit eine Entkolonisierungsbewegung. Ja. Also Portugal war ein bisschen später dran erst und was weiß ich, Indien, Pakistan waren ein bisschen früher dran und auch innerhalb von Afrika gibt's sonst noch Unterschiede. Das große Unabhängigkeitswertsdatum war 1960. Ja. Da war die größte Zahl von afrikanischen Staaten sind formell aus der französischen Herrschaft und ich glaube, britische waren auch ein paar dabei, in die Unabhängigkeit entlassen worden. Aber der Grund für das war nur in den seltensten Fällen, dass die Leute für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben. Also Kamerun wurde zum Beispiel sehr wohl gekämpft und es gab auch andere Länder, in Obervolta war das keineswegs der Fall. Ja. In Obervolta haben die Franzosen irgendwie die einheimischen Eliten da schon länger darauf vorbereitet, und das war das generelle Muster, ja, länger darauf vorbereitet, dass sie die Macht übernehmen und dass sich nicht allzu viel ändert, wenn sie dann abziehen. Der Grund dahinter war ein zweifacher. Der weltweit gültige Grund war, dass die USA keine Kolonialmacht sind und die ökonomische und politische Macht Nummer eins waren seit dem Zweiten Weltkrieg und halt nicht wollten, dass diese doch ein bisschen monopolisierte Zugang der Kolonialmächte zu ihren Kolonien, dass das aufrecht bleibt. Der zweite Grund war, dass der de Gaulle und die Rechten in Frankreich Angst gehabt haben, von den Leuten aus den Kolonien überschwemmt zu werden, denen sie den Zugang, und zwar jetzt nicht als Immigranten, Immigrantinnen, sondern im Rahmen des Kolonialreichs, weil sie im Parlament nicht auf Dauer den Zugang zur Vertretung im Volksorgan verweigern konnten. Und dadurch war es absehbar, dass bald nicht mehr die Weißen im Parlament die Mehrheit haben, sondern die Vertreter des Kolonialreichs. Ne? Also, und deswegen ist dann, also das sind die zwei Hauptgründe, ja, und sehr vereinfacht, warum überhaupt unabhängig worden ist. Ja. Weil 1958 gab es im ganzen französischen Kolonialimperium gab's eine Abstimmung, wo ein einziges Land, nämlich Guinea und dann Sekutore, gesagt hat, na, wir wollen raus. Ja. Alle anderen und auch Burkina haben gesagt, na, wir wollen drinnen bleiben im französischen Reich. Ja. Zwei Jahre später war es dann soweit, dass die Macht übergeben worden ist. Wie gesagt, es gab auch begleitend alle möglichen Verträge zwischen Paris und den mittlerweile nicht mehr Kolonien, sondern unabhängigen Staaten, Militärverträge, aber auch Wirtschaftsverträge, die sichergestellt haben, dass sich nicht allzu viel ändert. Und insofern waren die Erschütterungen haben sich in beschränktem Maß gehalten. Das ist dann so weitergegangen durch mehr oder weniger gute, unter mehr oder weniger guten Präsidenten, mehr oder weniger an die Macht geputscht oder gewählt bis in die 1980er Jahre. Und in den 1980er Jahren hat es eine kurze Unterbrechung des Business as usual gegeben. 1983 hat der Thomas Sankara mit seinen Kompagnons die Macht übernommen in einem blutigen, allerdings nicht allzu blutigen Militärputsch und hat dann versucht, das Land völlig umzudrehen und eine wirkliche Entwicklung endlich einmal einzuleiten. Diese Bemühungen haben leider nur 4 Jahre gedauert, weil dann ist er von seinem Freund und der Nummer 2 der Revolution umgebracht und aus dem Weg geräumt worden, und die Revolution ist in der Folge rektifiziert worden, also zurechtgerückt. Und zurechtrücken hat dann geheißen, dass sie bald auf der neoliberalen Schiene der ganzen Welt unterwegs waren, und dass der Blaise Compaoré, der ein geschickter Stratege und Taktiker ist, sich 27 Jahre lang nicht mehr als Militär, sondern als ziviler Präsident, allerdings sehr wohl aufs Militär gestützt, an der Macht hat halten können bis Ende 2014. In dieser Zeit hat er letztlich machen können, was er wollte, was jetzt den Westen betrifft, also die Europa oder USA, ja, solange er nichts angetastet hat an den Wirtschaftsstrukturen. Ja. Er hat sich im Blutdiamantenhandel in Liberia und in Angola betätigt. Er war ein großer Waffenhändler, ja, hat sich einiges Geld daran verdient. Das hat alles nicht mehr, er war eine Zeit lang ein bisschen schwarzes Schaf. Ja. In den 90er Jahren war er noch schwarzes Schaf. In den 2000er Jahren dann ist er in der ivorischen Krise, im Bürgerkrieg der Côte d'Ivoire, ist er Mediator worden und sehr wichtig worden. Er hat zwar weiter Waffen gehandelt für die Rebellen, aber da war er ein wichtiger Mann, und da war er also völlig außer Obligo, ja, und anerkannt. Was ihm zum Verhängnis geworden ist, ist, dass er nach 27 Jahren noch immer nicht genug gehabt hat, dass er sich so sicher gefühlt hat und auch irgendwie das Land mit seiner mittlerweile Familie, ja, das war am Anfang nicht so, mit seiner Familie systematischer ausgeplündert hat, insbesondere mit seinem kleinen Bruder, dem François Compaoré, dass es den Leuten langsam zu viel geworden ist, und wie er dann abermals versucht hat, die Verfassung zu ändern, ist am Tag, als diese Verfassungsänderung im Parlament beschlossen worden hätte sollen, hat sich die Widerstandsbewegung, die über mehr als ein Jahr immer größer und größer geworden ist, hat dann das Parlament niedergebrannt, und 2 Tage später war der Blaise Compaoré geflohen in die Côte d'Ivoire und war konvertiert zum Ivoirer, weil der sehr mächtige Präsident von der Côte d'Ivoire ist ihm verpflichtet, dem hat er die Waffen geliefert, damit er im ivorischen Bürgerkrieg sich durchsetzt. In Burkina war das ein Moment der absoluten Euphorie. Das Volk hat sich, also eigentlich war es der erste wirklich demokratische Moment, ja, wobei natürlich nicht das ganze Volk mitbeteiligt war, und die Dörfer waren überhaupt nicht beteiligt, aber die urbane Bevölkerung hat sich der Macht wieder bemächtigt, einen kurzen Moment lang. Hm? Das war Ende Oktober 2014. Es ist dann eine Übergangsregierung eingesetzt worden. Da hat auch die internationale Staatengemeinschaft fleißig mitgemischt, und die haben als Vorgabe gegeben, dass die Übergangsregierung nicht mehr als ein Jahr dauern darf, was ziemlich hart ist, weil das politische System so durchdrungen war von diesen 27 Jahren Blaise Compaoré, dass in einem Jahr ist das illusorisch, da irgendwie was Neues auf die Füße zu stellen. In der Zeit der Übergangsregierung, das war keine gewählte Regierung, sondern und auch kein gewähltes Parlament, sondern das waren Eingesetzte nach bestimmten irgendwie Regeln. Aber in dieser Übergangszeit ist einiges bewegt worden, ja, sind unheimlich viele Gesetze beschlossen worden und durchaus auch positive, zum Beispiel ein Gesetz gegen Gewalt an Frauen. Dann gab es noch einen Militärputsch, der von der ehemaligen Präsidentengarde, Präsidialgarde von Blaise Compaoré inszeniert worden ist, der abermals vom Volk abgewehrt worden ist. Ja, also da waren unbewaffnete junge Männer, die Straßenbarrikaden gegen die super ausgerüstete Präsidialgarde errichtet haben. Und es gab Gott sei Dank nicht allzu viele Tote, weil es auch geschickt inszeniert war und so. Also die sind nicht bei den Barrikaden geblieben, wenn dann die Panzer aufgefahren sind, sondern waren da schon eine Staubwolke. Aber es gab einige Tote. Auf jeden Fall, letztlich hat dann auch der Druck der Bevölkerung auf den Rest der Armee bewirkt, dass die sich eingemischt haben. Ja, aber die wären von sich aus nicht aktiv geworden. Und diese Aktionen gemeinsam haben dann bewirkt, dass, ich glaube, eine Woche nachher, ich weiß jetzt nicht mehr genau, der Übergangspräsident wieder in Amts und Würden war. Das war im September 2015 und das war der Anlass für das, also mein Artikel dazu war der Anlass, warum das Buch entstanden ist. Das hat der Gerald gelesen und hat ihm gefallen und hat gefragt. Dann gab es Ende 2015, also mit sehr wenig Verzögerung, trotz des Putsches, man ist fast in der Einjahresfrist geblieben, die Übergangsregierung ist fast in der Frist geblieben, gab es Wahlen, die ersten wirklich freien Wahlen, angeblich oder offenbar, Präsidenten und Parlamentswahlen. Und da nur ein Jahr zur Verfügung stand und ich weiß nicht, aus was für historischen Gründen noch, gab es eigentlich nicht viel Auswahl bei dieser Wahl. Also die Alternativen waren eigentlich alles ehemalige Minister von Blaise Compaoré oder der das Rennen dann letztlich gemacht hat, war der ehemalige Kronprinz von Blaise Compaoré, der erst Anfang 2014 zur Opposition übergelaufen ist, weil man ihm seine hohen Parteiämter aufgrund dieses kleinen Bruders von Blaise weggenommen hat. Und der gemeinsam mit einem großen Strategen, dem Salif Diallo und so weiter, die hatten auch den Parteiapparat der alten Regierungspartei sich großteils angeeignet und auf dieser Basis waren sie dann nicht schlagbar. Ne? Und dieser Roch Kabore heißt er, ist noch heute an der Macht und es bestand Hoffnung bei der Wahl, dass der Wunsch nach Wandel und Verbesserung laut genug auf die Straße getragen worden war, damit dieser Mann des alten Establishments trotzdem was bessert, was neu macht. Es hat sich bisher nicht wirklich als nicht wirklich bewahrheitet. Also es geht im Wesentlichen so weiter wie früher. Mit ein paar wesentlichen Änderungen freilich. Also ich vereinfache abermals. Ja. Es wird zum Beispiel ist dieser François Compaoré, da gibt es einen Haftbefehl, der darf zurzeit Frankreich nicht verlassen und im Mai wird dann gesagt, ob er ausgeliefert wird an die burkinischen Behörden. Und es wird in der Sache, der hat auch zu tun mit einem Journalistenmord und in dieser Sache wird ermittelt und es wird gegen die Putschisten, also alte Blaise-Leute, die ja durchaus auch nahe Verhältnis zum Teil hatten zu den jetzigen Herrschern, wird auch, gibt es einen Prozess. Aber so im Grundlegenden hat sich nichts verändert. Ja. Und die Leute, die Blaise und Co.s, ihnen wurde nichts weggenommen von ihnen. Voilà. Das ist ein weiteres Problem und das könnte auch noch mit der alten Clique zu tun haben, sind die Islamistenangriffe, von denen es jetzt eine ganz erkleckliche Zahl gibt, hauptsächlich im Norden Burkinas, also an der Grenze Malis, von wo das auch importiert wird. Aber es gab auch drei größere in Ouagadougou selbst, zwei auf Restaurants in der Innenstadt und jetzt vor Anfang März auf den Generalstab der burkinischen Armee. Und da schaut vieles dann auch aus, als hätte der Blaise Compaoré oder sein Bruder oder irgendwer aus seiner Clique die alten Freunde sprich Islamisten oder Freunde, Bekannten, sagen wir Bekannte, muss nicht Freunde sein, gebeten um den Gefallen, dass sie da ein bisschen umrühren, damit das neue Regime destabilisiert wird. Wenn das stimmt, die Leute haben so viel Geld, dass das wesentlich größere Sorge bereiten muss, als wenn das nur islamistische Angriffe wären. Ja, sind wir schon ganz am Ende?
Ja.
Okay. Vielleicht nur einen. Meine Spezialität ist eigentlich der Kampf gegen die Gewalt an Frauen. In dem Buch gibt es ein großes Kapitel über Frauen allgemein, wo ich auch über Armut, wie fast überall, sind Frauen mehr von Armut betroffen als Männer. Ja, wir haben keine genauen Daten, die segregieren zwischen Männern und Frauen, aber ich tue das also an dieser Beschreibung der Armut wird auch klar, wie Burkinabe leben heute. Ja. Dann geht es allgemein um die Situation der Frauen bis hin zur politischen Vertretung etc. Und dann gibt es noch ein paar Kapitel zu Gewalt gegen Frauen, ein einführendes Kapitel allgemein und die als spezifische Formen der Gewalt gegen Frauen die Hexenvertreibungen von den Mossi werden ungewünschte Frauen als Hexen bezeichnet und vertrieben, oder besteht diese Möglichkeit zumindest. Es gibt bestimmte Teile des Mossi-Reichs, wo das passiert, und die Petra und ich, meine Frau und ich, sind seit 2003 in einer Auffanginstitution ein bisschen engagiert, wo solche vertriebenen Hexen, also meistens ältere Frauen, die sonst keine Chance mehr haben, sich ein Leben anderswo aufzubauen, betreut werden. Also die Hexengeschichte ist eine Sache, dann die Kinderhochzeit ist eine weitere. Mädchen werden, also insbesondere im Norden des Landes, von den Böll, extrem früh verheiratet, weil dort ist eine Familie, deren Tochter eine Schwangerschaft in das elterliche Haus bringt, ist tot, sozial tot. Ja. Aber es ist nicht viel besser bei den Mosse, und früher war die Vorstellung auch, dass die erste Regel eines Mädchens schon beim Mann passieren sollte. Wobei ich dann ziemliche Mühe hatte, drauf zu kommen, wie das Alter ist, und es ist höher als bei uns. Ja. Es passt ziemlich mit den Vorstellungen, dass man mit 15, 16 heiratet, passt auch das mit der ersten Regel zusammen. Ja. Noch bis zum heutigen Tag beginnen die Menses der Frauen, der Mädchen später als in unserem Kontext. Ja. Bei uns weiß man ja auch, dass sich das im Lauf der Geschichte verändert hat. Und das letzte Kapitel ist dann meine wirkliche Spezialität, der Kampf gegen die Exzision, wo ich auch bei der UNICEF 5,5 Jahre im nationalen und auch im internationalen Kontext gearbeitet habe, wo zur Kontrolle der Sexualität der Frauen, deren Geschlecht im Kleinkindalter, also ganz überwiegend vor 5 Jahren und zu über 90% vor 10 Jahren, über 95% irgendwo, die Klitoris mit einem Teil der kleinen Schamlippen meistens und eventuell auch einem Teil der großen Schamlippen herausgeschnitten wird. Genau. Das war's.
Danke. Bevor wir vielleicht in die Publikumsdiskussion gehen, eine Frage, was mich beim Lesen des Buches beschäftigt hat, war diese große Diskrepanz zwischen dem, was Gesetz ist, und dem, was Realität ist, oder was ich nehme an, Tradition ist, vor allem in der Lage der Frauen. Mhm. Wie erklärt sich das? Oder warum ist diese Tradition oder die Zivilgesellschaft so stark, dass Gesetze nicht durchgesetzt werden können?
Ja, die Zivilgesellschaft, mit der hängt das gar nichts zusammen. Da ist kein oder Zivilgesellschaft, das muss sehr breit definieren, dass das
ist. Das ist die Gramsci Definition von Antonio Gramsci hergenommen. das reale Leben.
Also die Durchdringung des Landes, von Burkina durch den modernen Staat ist eine geringe. Ne? Und das zeigt sich zum Beispiel bei der Exzision ganz besonders. Ja, die Exzision da gibt es ein Gesetz seit 1996 dazu. Da wurde dafür gesorgt, dass jede das weiß. Das hat dazu geführt, dass sich an der Praxis nicht viel ändert, aber es wird versteckt. Also es passiert nicht mehr öffentlich. Und wenn man fragt, wird die Mutter nicht zugeben, dass sie ihre Tochter exzisieren hat lassen. Es gibt aber in sehr vieler Hinsicht auch sonst. Ja. Also eines der rezenten Probleme in Burkina sind die sogenannten Kogelweogos. Das sind Bürgerwehren. Ja. Und diese Bürgerwehren tun einen Bedarf füllen, den die Polizei, die Gendarmerie nicht wahrnehmen kann aus Mangel an Mitteln. Ja. Also Burkina ist sehr groß und sehr tief und hat wenig Geld, um für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen, unter anderem, nicht? Oder auch für das Umsetzen der Exzisionsgesetze, ja, wenn man das überhaupt so machen sollte, ja, ist eine andere Frage. Das heißt, die Bürgerwehren gehen mit brutalsten Methoden, Foltermethoden und so vor. Ja? Also sehr viel Ärger als die Polizei und die Gendarmerie. Sind sehr beliebt, weil sich endlich um die Bedürfnisse der Landbevölkerung, die bisher von der Polizei und den Gendarmen gehabt haben, nichts gehabt haben. Ne? Und, ja.
Also ein Staat, der nicht für die Sicherheit seiner Bürger sorgen kann.
Ja.
Failed State.
Also nur beschränkt halt. Nur beschränkt. Ne?
Gibt es Fragen oder Wortmeldungen? Sonst. Achso, Mikrofon, genau. Entschuldigung.
Wie schaut denn die wirtschaftliche Situation aus? Zum einen, also vom ganzen Land her, beziehungsweise ist es stark aufgeteilt von Nord zu Süd. Und wovon lebt andererseits die Bevölkerung, die Menschen selbst? Was ist das Hauptnahrungsmittel? Wie ist der Standard im Vergleich zu Europa, wenn man das so irgendwie bemessen kann, so dass man ein bisschen Gefühl kriegt dafür, was dort oben läuft?
Also das Grundnahrungsmittel, das traditionelle, ist die Hirse. Da gibt es Kolben und Rispenhirse und die gibt es beide dort. Und aus dem wird so etwas Sterzeähnliches gekocht und dazu gibt es dann Soßen mit Fleisch, wenn es gibt. Ja? Das ist so die traditionelle Nahrung. Und diese Hirse wird eigentlich überall im Land angebaut. Im Norden ist der Teil der Hirse an der Selbstversorgung ist sehr viel niedriger, da haben dann die Viecher, die Viehzucht einen sehr viel höheren Anteil. Ja. Die Pöll sind traditionell Nomaden, teils mittlerweile sesshaft geworden, aber die Pöll siedeln vor allem im Norden, ne, wenn auf der Karte. Und je weiter es in den Süden gibt, desto höhere Niederschläge gibt es und desto mehr andere Produkte als auch den Mais gibt es noch zusätzlich. Also Yams zum Beispiel, ja, oder Kochbananen gibt es, glaube ich, ganz im Südwesten von Burkina. Maniok glaube ich nicht, dass das in Burkina wächst, aber vielleicht schon. Ja. Wer hat das gesagt? Nein, der Urwald ist sehr viel weiter unten. Ja. Also der Norden, der Côte d'Ivoire, der Norden von Ghana. Es ist sehr, sehr hübsch, wenn Sie von Nordburkina bis ans Meer fahren. Es ist wirklich, es wird so langsam viel grüner. Ja? Und wirklich im Urwald, es gibt nicht einmal im Süd-Togo oder Süd-Benin gibt es wirklich im Urwald, in Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea und so weiter, Liberia, dort gibt es wirklich festen Urwald, so wie man sich vorstellt, tropischen Regenwald. Ansonsten gibt es Baumwolle, die traditionell angebaut wird, seit den Franzosen stark gefördert worden ist. Der erste große Gouverneur, also der erste, der länger im Land war in den 20er Jahren, der Hessen, hat versucht, das groß aufzubauen mit eher brutalen Methoden, damals nur beschränkt erfolgreich, aber so auf die Dauer hat er Erfolg gehabt. Und da gibt es auch, vor kurzem gab es da einen Erfolg gegen die genveränderte Baumwolle. Monsanto ist verabschiedet worden, was die Baumwolle betrifft, seit der Blaise Compaoré weg ist. Weil die nämlich nur Schwachsinn gebaut haben im Land. Also die Qualität der Baumwolle ist runtergegangen und ist der Ertrag nicht draufgegangen. Also es war völliger Widersinn, was da passiert ist. Die Wirtschaft, also die Landwirtschaft ernährt noch immer den, das ist jetzt nicht 70% der Bevölkerung oder so, 75%, glaube ich. Daneben gibt es ein bisschen Bergbau, der aber für die Bevölkerung nicht sehr viel abwirft, aber wo schon eine ganze Menge, also insbesondere Gold, hat in den letzten Jahren expandiert. Das sind die Großbetriebe aus Kanada und was weiß ich, Russland und so weiter, Südafrika. Und dann gibt es auch die kleinen, die handwerklichen Minen, wie es heißt, also wo Löcher gegraben werden und unter ziemlichen Gefahren auch Gold abgebaut wird. Und in diesen handwerklichen Minen sind nicht so wenig Leute verdienen ihr Leben mittlerweile. Ansonsten informeller Sektor. Also der Teil der was wir Jobs nennen würden, an der Gesamtwirtschaft ist sehr gering. Ist auch kleiner geworden durch die diversen Strukturanpassungsprogramme unter Führung der Weltbank und des Weltwährungsfonds, die in Burkina später als anderswo, also erst wegen der Revolution, erst in den, ich glaube seit 92 sind die dort wirklich aktiv, aber sie sind es. Ja. Und Burkina hat teilweise auch vorher schon quasi aus eigenem Antrieb eine ähnliche Politik gemacht. Bitte?
Ist die Ausbeutung größer als Thema und dort am Bodenschäden?
Das sind dann mehr Maschinen, nicht? Also es fällt nicht sehr viel ab für die Übergangsregierung hat da ein bisschen verbessert, da wurde sehr dagegen angeschrien, die Prozente, die in lokale Entwicklungsfonds geleitet werden müssen von den Multis, die hat es ein bisschen erhöht und ich weiß nicht, ob das wirklich umgesetzt wird mittlerweile, weil sobald die neue Regierung vom Rock gegeben war, gab es da versöhnliche Signale gegenüber der. Ja, aber also die Regeln sind an und für sich noch immer beschlossen. Ausbeutung, ja, also im klassischen Sinn freilich, ja, aber es gibt wenig, also im klassischen Sinn denkt man immer an Fabriken und Fabriken gibt es wenig in Burkina, nicht? Aber Frauen werden auf jeden Fall ausgebeutet. Ja. Die leisten 70% des BIP wird von Frauen erstellt. 80% der landwirtschaftlichen Produktion sind Schätzungen. Ja, kann sein, dass das ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr ist. Und haben sehr wenig von der Macht. Also das ist Ausbeutung pur. Hm? Und freilich, also das Machtgefälle, die Differenzen zwischen den Reichen in den reichen Vierteln von Ouagadougou und den Armen 5 Kilometer weiter in irgendeinem Vorort, das ist eklatant.
Sonst, ja, bitte.
mein Wissensstand über, also über Wagadougou und über Burkina ist aus den 90ern. Damals gab es ja sehr enge Beziehungen von Österreich zu Burkina Faso. Es gab in der Entwicklungshilfe sehr viel Geld, das dorthin geflossen ist, ich glaube noch über einen längeren Zeitraum. Und es gab vor allem in Ouagadougou auch eine österreichische Schule, eine höhere technische Lehranstalt, wo gleichzeitig der Direktor dieser Schule, der österreichische Konsul in Burkina Faso war, und wo sich rund um diese Schule so eine österreichische Kolonie entwickelt hat, wo zum Teil einer der Lehrer hat dann ein Restaurant eröffnet, wo österreichische Küche serviert wurde, das Tamtam. Mich interessiert, gibt es die Schule noch, gibt es das Tamtam noch?
Den Emil gibt es noch, die Schule gibt es noch. Das Tamtam ist dasjenige seiner beiden Restaurants, das er schließen hat müssen, weil er den Preis, der verlangt worden ist, wie er das Haus hätte kaufen können, über Nacht verdoppelt worden ist, nachdem es eigentlich schon eine Einigung gegeben hat mit dem Verkäufer, wo er ehemals der Mieter war. Aber es gibt den Coq Bleu noch, von dem niemand weiß, dass der in österreichischem Besitz ist. Alle glauben, das ist ein französisches, aber es gibt dort Wiener Schnitzel und so. Und es gab in der Zwischenzeit ein zweites österreichisches Lokal, das Café de Vienne von der Brigitte Bauchinger, die leider verstorben ist, und mittlerweile ist es in elsässischem Besitz, aber es hält die Tradition der österreichischen Mehlspeisen und auch des Zwiebelrostbraten und so noch hoch. Also es ist dafür, dass wir jetzt mittlerweile nur mehr drei oder so ÖsterreicherInnen in Burkina sind, ist die kulinarische Präsenz eine wirklich...
Gibt es diese Schule noch? An der Schule haben wir damals bis zu 10, 15 österreichische Lehrer unterrichtet.
Ja, nein, die österreichischen Lehrer gibt es nicht mehr, aber die Schule gibt es noch, die ist übergeben worden an Burkina. Und die haben nicht das Geld gehabt, um die Maschinen zu erneuern, haben aber die Maschinen laut Besichtigung von Spezialisten im Jahr 2017 wirklich perfekt in Stand gehalten. Also die waren alle ganz beeindruckt, wie gut das noch funktioniert. Und die Schule hat noch immer einen guten Ruf, heißt noch immer, also heißt jetzt Buchwieser-Zentrum. Ne? Buchwieser war der von den Katholen, ne? Von den Jungkatholen der Mann, der das Jungarbeiterbewegung, der das in die Wege geleitet hat. Und es ist jetzt dieselbe Jungarbeiterbewegung ist offenbar, aber das habe ich erst ganz vor kurzem gehört, ist offenbar drauf und dran, wieder zu investieren. Es gibt irgendwie ein Vorarlberger Projekt, die da Interesse haben zu investieren, und auch diesen Wiener Verein, der da.
Ja, bitte.
Ich habe zwei Fragen. Die erste, nämlich zu Thomas Sankara, oder du hast vorher anders gesagt.
Also Sankara,
Sankara. Nämlich, wie wichtig er heute noch ist für die Bevölkerung dort. Oder ob sein, nicht gesagt, Symbol heute noch hochgehalten wird. Und speziell im Verbund, weil du hast gesagt, 2014 waren so Volksaufstände.
Genau.
Und die Frage, ob er da eine Rolle spielt, beziehungsweise was heute tut, die Diskussionen unter dem, sagen wir, fortschrittlichen Kräfte sind, an Positionen, aber was Antikolonialismus beziehungsweise Antiimperialismus betrifft.
Ja. Also er spielt eine riesige Rolle. Ja. Ist das absolute Idol der, ich weiß nicht, eines großen Teils der Intelligenzia und aller Jugendlichen. So eine Che Guevara-Figur, ne, auf Afrika. War ja auch wunderbar charismatisch. Ich weiß nicht, wie viel Sie gesehen haben von ihm, wie viel Sie gehört haben von ihm. Ja, ein bisschen. Hat wunderbare Analysen gemacht und das Ganze noch irgendwie quasi aus dem Stegreif. Also war ein sehr intelligenter Mann. Ja. Ich bin ein bisschen skeptisch über wie sehr er Idol ist. Ja? Es gibt mittlerweile andere Leute, es gibt die CCWC, das ist die Koalition gegen das teure Leben, verkürzt der Name. Und es gibt eine Gewerkschaft, die heißt CGTP, das ist so die linke Gewerkschaft des Landes. Die machen Analysen, die sind für die gegenwärtige Situation wichtiger und relevanter als die, nicht dass der Sankara Unrecht gehabt hätte, ja, in den 80er Jahren mit dem, was er gesagt hat, aber es tut dieser Heroenkult ein bisschen Energie woanders hinführen. Ja. Und zurzeit ist in Wien hat es am Samstag oder Sonntag ein Konzert gegeben von Burkinabé, die sammeln für ein Sankara-Monument in Ouaga. Ja. Also diesen Plan, der kommt nicht aus Wien, der kommt aus Ouagadougou und ist sicher, also wäre nicht möglich gewesen, solange der Blaise an der Macht war. Und es soll ja auch die Sankara-Ermordung neu aufgerollt werden. Der ist ja am Todesschein von ihm, steht ja, dass er an einer natürlichen Krankheit gestorben ist. Nach wie vor, also das ist ja nie berichtigt worden. Und ja, ich weiß nicht, ist das...
Das war eine Frage, oder? Ja, ja, natürlich.
Okay. Brauche ich das Mikro oder nicht?
Ja, ich glaube, damit es aufgenommen wird.
Die zweite Frage ist die Frage der Landverteilung, weil die Frage von einer Entkolonialisierung ist ja immer eine Frage von, wer kriegt dann das Land?
Nein. Die Franzosen haben kein Land besessen. Also wenn Sie das meinen, Entschuldigung. da muss man aufpassen, es gibt ziemlich grundsätzliche Unterschiede zwischen Siedlerkolonien, Siedlerinnenkolonien, Frauen waren selten, und den Kolonien, die nur administriert worden sind. Ja, und Burkina war nicht interessant genug. Also es haben sehr wohl Firmen sich interessiert für die Baumwolle und für alle möglichen anderen Sachen und haben Geld investiert, aber nicht als Landbesitzer, nicht als Plantagen gibt es in Côte d'Ivoire, dort waren auch Franzosen, ne, oder gibt es in Kenia generell oder in Südafrika genannt, und generell ist es so, dass dort, wo Siedler da waren, ist der Widerstand gegen die Entkolonialisierung sehr viel heftiger ausgefallen noch. Oder Algerien, ne? Algerien ist das naheliegendste Beispiel. Ne? Algerien hat ja einen der brutalsten Kriege gegen die Unabhängigkeitsbewegung und ist auch erst später unabhängig geworden als alle anderen afrikanischen, französischen Kolonien. Mhm.
Kannst du noch was anschließen? Ja, und was ist nämlich heute zur Frage der Boden- und Landverteilung? Ist es hauptsächlich Großgrundbesitz oder hauptsächlich das schon so, wie du vorher gesagt hast, Kleinbauerntum für Subsistenzwirtschaft? Oder unterscheidet sich das noch so Westen und oder?
Also kommt aber auch zum Landbesitz.
Genau. Ja. Man muss sehr unterscheiden zwischen Stadt und Land. Ja. In der Stadt gibt mittlerweile modernes Bodenrecht. Ja. Am Land gilt ganz überwiegend noch traditionelles Bodenrecht. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen Besitz, aber Nutzungsrechte. Ja. Und die sind unter den Familien, die seit ewig im Dorf sind, aufgeteilt. Ja. Dort ist das große Problem eigentlich, dass die Frauen kaum wirklich einen sicheren Zugang haben zu Land. Ja. Es sind die Männer, die verwalten. Und also unser Verein in Kongussi, den wir vor allem gegen die Exzession begleiten, aber wo es sehr wohl auch um die materielle Grundlage geht, da ist das ein massives Problem. Ja. Die Frauen kriegen Land geborgt von den Männern, aber das kann jederzeit wieder, ja, sobald sie das fruchtbar gemacht haben, kriegen ja schlechtes Land geborgt, sobald es fruchtbar ist, nehmen es die Männer wieder zurück und bebauen sie. Aber es wird auch darüber hinaus langsam zum Problem. Es gibt Dörfer, wo die Klein Bauern und Bäuerinnen mittlerweile nicht mehr genug Land haben, weil sich burkinische, also es gibt kein Landgrabbing jetzt im traditionellen Sinn, dass die Saudis oder irgendwer sich einkauft, sondern Burkinabe investieren in die Landwirtschaft und die genug Geld haben, um das moderne Bodenrecht da gibt es Anforderungen, die einiges Geld kosten. Ne? Das können sich die Einheimischen nicht leisten. Also es gibt Dörfer, wo das mittlerweile schlagend wird, ja? wo die so viel Land aufgekauft haben, ja? Zu einem Spottpreis aus den urbanen Augen, aber zu einem sehr interessanten Preis für die Leute, die es verkauft haben und wo mittlerweile nicht mehr genug Land da ist für die Subsistenzwirtschaft oder die Bedürfnisse. Also es ist ja nicht mehr ganz Subsistenz.
Der Herr Verleger hat sich gemeldet, der Herr da hinten.
Ja, ich hätte eine Frage so zur aktuellen Entwicklung. Es ist ja merkbar, dass Afrika, insbesondere Westafrika, wieder verstärkt in den Fokus europäischer Großmächte gerät, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Wirtschaftlich vielleicht das Stichwort Economic Partnership Agreements, also diese Freihandelsverträge der Europäischen Union mit den Staaten Afrikas, und militärisch insbesondere seit der französischen Intervention in Mali, die sich ja mittlerweile auf den Sahel ausgedehnt worden ist. Inwiefern sind beide Einflussnahmen, also sowohl diese wirtschaftliche als auch diese militärische, inwieweit schlagen sich die in Burkina Faso nieder?
Also ich muss gestehen, über die EPAs weiß ich recht wenig. Ich glaube, dass da Burkina unter ferner Liefen mitrennt. Ja. Die haben es ja zusammengefasst in die regionalen Blöcke. Und man hört eigentlich wenig von Burkina. Ja. Widerstand wird geleistet in Westafrika von Nigeria insbesondere und ein bisschen von Ghana. Gott sei Dank, ja, weil sonst wäre das schon lange über die Bühne. Es herrscht so gut wie totales Schweigen zu dem Thema in Burkina selber. Ja. Und ich habe auch nicht nachgeforscht diesbezüglich. Ganz anders, was das Militär betrifft, ja, die libysche Intervention von Sarkozy und Blair und Co. hat ja ganz Westafrika gründlich durcheinandergebracht, hat zum Krieg, zum Bürgerkrieg in Mali, zur islamistischen Übernahme des Nordens von Malis geführt. Und das hat den Franzosen die Möglichkeit eines Wiedereinmarschs geboten. Denn der Hollande war mit nichts in seiner Regierungsperiode erfolgreich, so viel ich das gesehen habe. Abgesehen das, was er in Afrika militärisch gemacht hat, das wurde nie beanstandet. Auch wenn hin und wieder der eine oder andere Franzose stirbt, der da besetzt oder kämpft gegen die Islamisten, Entschuldigung, gegen den internationalen Terrorismus. Also ich habe den Eindruck, dass Frankreich ist zuerst in Mali interveniert und hat diese Mali-Intervention dann nachher in die Barkhane-Mission ausgedehnt auf die ganze Sahel-Zone. Ja. Und da gehört Burkina auch dazu. Und wir haben auch Franzosen, wir haben auch Amis, aber die Amis halten sich ziemlich im versteckt. Aber die Franzosen sind allgemein sichtbar und sind seit ewig da. Also das, und also wenn die Islamisten islamistische Ziele und nicht die des ehemaligen Regimes verfolgen, dann zielen sie sicher auf die Franzosen und nicht.
Und da hinten am Bild.
Clemens Fauscher. Dieser Seite. Ich hätte noch die Frage, welche Funktion haben Religionen in den letzten Jahrzehnten da gehabt in diesen ganzen Umbrüchen, oder haben sie überhaupt Funktionen gehabt, haben sie überhaupt Wirkung gehabt?
Also ganz allgemein sagt man über die Burkinabe, dass es 60% Muslims gibt, 20% Katholiken, 20% Protestanten, Protestantinnen und 100% Animisten, Animistinnen. Und es ist bis zum heutigen Tag so, dass die Muslims zu ihren christlichen Freunden und Freundinnen kommen, um Weihnachten zu feiern und umgekehrt zum Ramadan und Tabaski und so weiter. Also die beiden Eids kommen dann die Christen und Christinnen mittun. Es wird von Saudi-Arabien investiert in eine weniger freundliche und weniger tolerante Form des Islams. Das ist sichtbar. Das ist mir sichtbar an zunehmender Verschleierung. Wie ich 2002 dort angekommen bin, gab es so gut wie keine Schleier. Mittlerweile gibt es, also nicht viel, viele sind es sicher noch immer nicht, aber es gibt sehr wohl, also es gibt mehr. Ja. Die Moscheen sind lauter geworden, weil die Saudis sie mit Lautsprechern ausstatten und also die Gebetsrufe und teilweise auch die Gebete und ja, also man weiß ja, dass die Art von Islam, die Saudis propagieren, nicht die freundlichste ist. Wahhabitismus oder ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt.
Wahhabismus, ja. Wir müssen leider die Reihenfolge einhalten. Die Frau mit der roten Brille war die nächste und dann der Herr von der Black Community. Und dann sind Sie dran.
Ich hätte zwei Sachen, die sehr unterschiedlich sind. Das eine zur Genitalverstümmelung. Wir haben wahrscheinlich alle die Bilder von den vielen Wüstenblumen im Kopf. Muss man sich das immer noch so vorstellen?
Den letzten Satz noch.
Wir haben wahrscheinlich alle die Bilder aus den vielen Wüstenblumen im Kopf. Muss man sich das immer noch so vorstellen? Und die zweite Frage, wenn ich jetzt nach Burkina Faso reise, kann man mit Bus und den üblichen Fortbewegungsmitteln überall hinkommen oder ist es irgendwo gefährlich, zum Beispiel zu reisen?
Also ich würde nicht in den allernördlichsten, also in den genau nördlich von Ouagadougou in die Provinz an der malischen Grenze, wo die Hauptstadt Djibo ist und die Provinz heißt Zoum, dort würde ich nicht hinfahren als Weiße. Sonst würde ich vielleicht an der malischen Grenze mich nicht niederlassen, aber hätte keine Bedenken hinzufahren. Das entspricht aber nicht der offiziellen französischen Sicherheitseinschätzung. Ja. Die haben mittlerweile das halbe Land orange gemacht. Ja. Rot sind die Gebiete an der Grenze entlang und seit dem Anschlag Anfang März, der nämlich nebenbei auch noch auf die französische Botschaft gegangen ist, aber dort ist eigentlich so gut wie nichts passiert. Also das dürfte eher so eine Ablenkungsgeschichte gewesen sein, eventuell um zu behaupten, dass das Islamisten sind und nicht also der Hauptangriff auf den Generalstab. Auf jeden Fall, seither haben sie das sehr verschärft und seither ist halt Burkina orange. Also wenn, es kommt jetzt darauf an, ja, wir, die dort leben seit langem, werden uns davon wohl nicht beeinträchtigen lassen in unserer Fortbewegung. Aber internationale NGOs zum Beispiel müssen zum Teil sich danach richten und müssen jetzt Polizeikonvois für ihre Missionen, also das ist grauslich. Aber das war nur die eine Frage und die andere Frage war, ich habe die Wüstenblume zwar gelesen, aber den Film nicht gesehen. Der grundlegende Unterschied ist, dass in Somalia, wo die Waristiri her ist, die absolut ärgste Form von Genitalverstümmelung praktiziert wird, nämlich die Infibulation, wo meistens alles weggeschnitten wird, nicht unbedingt, aber hauptsächlich zugenäht wird, damit nur ein kleines Loch bleibt, wo halt gepinkelt werden kann und die Monatsblutungen abfließen können. Und das gibt es das gibt es eigentlich nur in Ostafrika. Ja. Und also ganz sicher nicht in Burkina. In Burkina kann es sein, dass es als Folge der Exzision, dass die Wunde nicht gut gepflegt wird und dass dann dass es zusammenwächst. Nein, okay. Das ist wieder was anderes. Ja. Fisteln sind nicht so sehr, Fisteln sind eher Kinderhochzeit ein Problem. Ein bisschen auch Exzision. Ja. Aber also dass die Wundränder zusammenwachsen und dann schaut das so aus, als wäre das eine Infibulation, aber de facto, es wird nirgends gemacht in Burkina, auch nicht in Mali und in ganz Westafrika, meines Wissens. Ja.
Wird Aufklärung betrieben von den Schulen grundsätzlich schon, aber es ist wie bei vielen Gesetzen, dass es halt lange.
Also komischerweise bei den Schulen gibt es zwar seit langem Bemühungen, das im Lehrplan zu verankern, und zwar ab den Volksschulen, und insbesondere die deutsche Kooperation war diesbezüglich sehr bemüht in den Teilen, wo sie zuständig ist. Aber das ist dann nie sehr, sehr weit gegangen, trotz offizieller Unterstützung vom Unterrichtsministerium und so weiter. Und da gibt es jetzt einen neuen Anstoß seit 2 Jahren, wo Kinderheirat, sexuelle und reproduktive Gesundheit und Exzision gleichzeitig in den Unterricht integriert werden soll. Das wird insbesondere von einer holländischen NGO namens Kinderpostzegels finanziert und wird in 6 Regionen Burkinas praktiziert, und ich werde hoffentlich demnächst auch einen Antrag an die ADA stellen, wo wir im Wesentlichen dieses Programm auch kopieren, damit es ein bisschen weiter verbreitet wird. Aber das ist jetzt eine Antwort ganz speziell auf Ihre Frage mit den Schulen. Ja, und es wird darüber hinaus sehr wohl sensibilisiert seit langem, seit den 90er Jahren. Burkina ist das Land, das von staatlicher Seite das Problem am ernstesten nimmt. Ja, also es gibt das Gesetz, gibt es auch in anderen Ländern, aber Burkina war längste Zeit das einzige und ist es mehr oder weniger noch immer, das systematisch, wenn denunziert wird, verfolgt, und dass die schneiden, auch einsperrt. Ja. Bei den, eigentlich sollten auch die Eltern eingesperrt werden oder die Mutter oder wer immer das Mädchen zur Exzision bringt. Das ist aber eine sehr schwierige Frage, weil dadurch ja die Tochter dann noch einmal, wenn die Tochter noch klein ist, die Tochter noch einmal bestraft wird, und insofern ist das vielleicht auch gut, dass die Mütter bisher nicht bestraft. Also auf jeden Fall wird das ernst genommen, das Gesetz von staatlicher Seite, nur wird kaum denunziert. Ne? Und es gibt auch eine staatliche Agentur, das SPCNPÖ, ja, die ist wurscht, was das heißt, seit den 90er Jahren nimmt der Staat das durchaus ernst. Ja. Gibt so ein Komitee gegen die Exzision, und seit 1997 ist auch mit einem Generalsekretariat, die das exekutieren, ausgestattet worden, und die Geldversorgung ist nicht allzu groß. Ja. Also die UNICEF ist ein sehr traditioneller Finanzier, und ich habe 5,5 Jahre bei der UNICEF gearbeitet, von 2007 bis Ende 2012. Und es wird sehr viel gemacht. Ja. In der Zwischenzeit Es hat auch Fortschritte gegeben. Es ist die Rate gesunken. Ja. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel sie gesunken ist, weil wir dürfen nicht nachschauen. Wir dürfen nur fragen bisher. Das heißt, wir haben mehr oder weniger illegal in kleinen Rahmen nachgeschaut, also medizinisches Personal nachschauen lassen, und wissen, dass das, was bei den nationalen Untersuchungen herauskommt, also wo die Mütter befragt werden, zu tief ist, deutlich zu tief. Ja. Bis zu doppelt so hoch sind die wirklichen Exzisionsraten wie die angegebenen für die unteren Altersklassen. Ja. Für die oberen ist wurscht, weil die sind ja lang vorher exzisiert worden, da ist kein Konflikt mit dem Gesetz.
Ich habe hier eine Wortmeldung, die wird dann, Sie sind noch gemeldet, und die wird dann Ende der Medizin auch und dann ist Ende der Re-Italiste, wie man so schön sagt.
Ja, also mich würde der Themenkomplex so schwarze Magie, Hexerei, Hexereiprozesse und vor allem auch die Gründer für diese Hexenverfolgungen interessieren. Also es gibt einen früheren Arbeitskollegen, den Raimund Hörburger, der hat mal geschrieben, eben auch, dass man, wenn man sich mit Burkina Faso beschäftigt, eben nicht vergessen darf, dass es einen starken quasi Hexenglauben gibt oder eben auch Glauben an schwarze Magie bei Unglücksfällen, wenn irgendwelche Landgeschichten auch auftauchen. Also das hätte mich noch mehr interessiert. Was sind so Gründer für Hexenverfolgungen und wie schauen Hexereiprozesse aus? Ich nehme an, dass das Monogamie in Burkina Faso, oder?
Das was?
Monogamie.
Monogamie? Ja. Nein. Okay. Es steht zur Wahl. Also man muss sich beim, wenn man offiziell heiratet, muss man sagen, welches Regime, monogam oder polygam. Ja. Wobei Polygam heißt Polygin, ne? Ja. Nicht polyandrisch. Ich sage immer, Polygamie ist eh super, nur vergessen die Burkinabe auf die Polyandrie, ne? Auf die vielen Männere. Mhm. Es gibt nur viel Weibere. Mhm. Aber,
ja, okay. Na, es hat ja auch unterschiedliche Wirkungen auf Frauen oder auf Männer.
Ne? Ja. Okay. Also mal Hexenglauben, ja? Und schwarze Magie, dass man das mal.
Ja, also Hexenglauben, muss ich gleich zu Anfang sagen, ist nichts Burkinisches, ja? Sondern ist durchgehend in Afrika, ja? Sehr verbreitet. Was unterschiedlich ist, ist, was passiert mit den Leuten, die der Hexerei beschuldigt werden. Ja? Und das ist auch innerhalb von Burkina unterschiedlich und die Leute, die wirklich vertreiben, sind Mossi. Und bei den Mossis sind auch nicht alle Mossis, sondern es gibt da bestimmte Dörfer, die dann auch konzentriert sind. Also die Provinz Bassoré ist ganz besonders arg, das ist rund um Yako, nordwestlich von der Hauptstadt. Rund um Yako wird besonders viel vertrieben. Ja? Vertrieben heißt immer, das ist der nicht tödliche Ausgang einer Hexenbeschuldigung. Also es kann durchaus auch zum Tod kommen, ja, zur Steinigung oder verbrennt werden oder was immer. Hexenprozesse jetzt in dem Sinn gibt es nicht so formalisiert. Ne? Es wird beschuldigt, es wird irgendwo einmal ein Gerücht ausgestreut und wenn das Gerücht wichtig genug geworden ist, kann auch eine momentane Sache sein, kann aber was von langer Hand Vorbereitetes sein, dann kann es die formellen Bestandteile sind die Beschuldigung, die dann wenn es darum geht, dass jemand gestorben ist und der Tod der Hexe der angeblichen Hexe zu Lasten gelegt wird, dann kann dieser Leichnam von zwei jungen Männern auf einer Bahre am Kopf getragen werden und dieser Leichnam zeigt, wer schuldig ist. Der beginnt irgendwie sich zu bewegen und gegen das Haus von der Mörderin oder des Mörders, ja, geht auch gegen Männer, sind nicht nur Frauen. Dann gibt es andere Möglichkeiten für andere Fälle, also wo nicht der Leichnam getragen wird und der Leichnam selber entscheidet, wer die Hexe ist. Gibt so das Trinken von leicht giftigen Brühen und je nachdem, wie die Hexe dann reagiert, ob sie das wieder erbricht oder nicht, ist sie schuldig oder nicht. Ja, und es gibt diverse Methoden, um das sind, glaube ich, die zwei bekanntesten, mit Prozentzahlen auch im entsprechenden Kapitel im Buch drinnen, wie oft das verwendet wird, unserem Wissen nach. Es werden Männer genauso beschuldigt wie Frauen. Männer wahrscheinlich in geringerem Maß. Männer können sich eine neue Existenz woanders aufbauen. Also manchmal natürlich auch mit Problemen, aber es ist wahrscheinlicher, dass ihnen das gelingt als Frauen. Ja. Und auch bei Frauen ist es so, dass je älter, desto unwahrscheinlicher, dass sie dass ihnen das gelingt, ne? Und desto mehr sind sie hilfsbedürftig. Eine Frau wird sich wahrscheinlich als erstes an die Herkunftsfamilie wenden und wird dort oft genauso verstoßen. Also da wird dann gesagt, na, die werden schon wissen, was sie tun, werden schon wissen, was du verbrochen hast, und sonst grundlos beschuldigt man niemanden der Hexerei. Und was wirklich die Gründe dahinter sind, es gibt einen berühmten Film, der heißt Del Wende, von Pierre Yamiogo, da ist der Grund, dass der Mann, der seine Frau verstoßen lässt, von der Gesellschaft nicht will, dass sie drauf kommt, dass er die Tochter vergewaltigt hat. Es gibt, muslimische Männer dürfen nur 4 Frauen haben und wollen dann die Älteste loswerden, damit sie eine 5. heiraten können. Der offizielle Anlass ist, wenn ein Todesfall oder ein Krankheitsfall, der nicht erklärbar ist, passiert. Ja? Und wenn es dann die Meningokokken-Epidemien gibt, gibt es auch besonders viele Hexenanschuldigungen.
Hier haben wir eine Wortmeldung. Ja.
Ich will nur in 3 verschiedene Bereiche über Burkina Faso jetzt reden. Erstens, ich bin wirklich dankbar, dass seit 2 Wochen jetzt Themen über afrikanische Länder hier in Linz geht. Letzte Woche war im Movimento Film und Videos über Kongo, und heute sind wir hier und wir hören über Burkina Faso. Und alle, die Interesse haben, über afrikanische Länder zu wissen oder mitzureden, das ist etwas, das mich so gut in Herz legt. Und das ist etwas, ich ganz toll hier finde. Vorher habe ich gedacht, niemand weiß, dass ein Land Burkina Faso gibt, weil es sehr klein ist. Aber hier sehe ich, dass viele Leute wissen mehr über Burkina Faso, als ich genau weiß. Ich musste ganz kurz über die politische Lage in Burkina Faso. Da sieht man etwas über Thomas Sankara. Das Problem in Burkina Faso politisch ist so in manchen afrikanischen Ländern. Das war auch dieselbe in Kongo. Thomas Sankara wollte sein Land, in anderer Sicht komplett führen. Aber diese Idee, die Ideologie von ihm, konnte er nicht schaffen, weil der Kolonialmeister hinter der Situation steht. Und aus diesem Grund ist Burkina Faso wissenschaftlich, politisch komplett hinten steht bis heute. Dass sein Freund hat ihn getötet, weil Frankreich hinter ihm steht. Weil Thomas Sankara nicht mit Frankreich kooperieren wollte. Das ist auch dasselbe, was in Kongo passiert ist. Ja, weil Lumumba nicht mit Belgien kooperieren wollte. Und was ist passiert, ist, denn Lumumba ist von einer von seinen Ministern getötet. Ja. Das ist genau das. Die Frage ist, wie schaut diese Länder aus bis heute wissenschaftlich? Solange der Regierungschef mit dem Kolonialmeister kooperiert, ist vor denen egal, wie es das Land geht. Und das ist genau, was in Burkina Faso bis heute passiert. Wenn man das ja da jetzt liest, dann sieht man genau die Sicht, Thomas Sankara sein Land geben wollte. Politisch, Frauenrechte, Schulen und. Das ist, was ein modernes Land braucht. Und das sein Land braucht. Und das wollte ihr das Land geben. Aber bis heute haben sie das nicht so geschafft. So, darum, wenn ich über Burkina Faso höre oder andere Länder in Afrika höre, denke ich zuerst, wie hätte das Land geschaut, wenn alle diese Dinge nicht passiert hätten? Das ist die Frage. Und darum, die Situation in Burkina Faso bis heute, es tut mir weh. Ich war klein, als ich über Thomas Sankara gehört habe. Und damals war in Nigeria war er einer der Besten. Aber innerhalb von kurzer Zeit haben wir nicht mehr über ihn gehört. Und was haben wir gehört? Er ist schon ermordet. Und weil der Regierungschef nicht mehr wollte, dass jeder über ihn wissen oder ihm zu ehren, haben sie seinen Namen so zurückgelassen, hintergelassen. Und darum, von den afrikanischen Herden, haben wir letztes Jahr ein Projekt afrikanische Herden, das African Heroes. Er war einer der African Heroes. Seitdem, wie Sie vorher gesagt haben, hört man denn jetzt auch in Facebook über Thomas Sankara. Und das heißt, die Afrikaner wussten schon genau, was er sein Land geben wollte. Sie haben Thomas Sankara nicht vergessen. Wissenschaftlich, politisch, Frauenrechte und hätte das Land besser gewesen, als wie es heute ist. Das wollte ich sagen.
Kein Zweifel.
Danke.
Danke. Ich würde sagen, wir haben keine Wortmeldungen.
Das Einzige, was mir noch dazu einfällt, keinerlei Widerspruch. Es gibt von mir jeden Mittwoch auf der Radio Afrika TV-Webseite gibt es Artikel, die sich nicht auf Burkina beschränken, sondern zum Beispiel auch schon einmal oder zweimal, glaube ich, mit Kongo-Kinshasa sich beschäftigt haben.
Die letzte Wortmeldung, die?
Ja, ich war 2010, vor drei Wochen, in Burkina Faso.
Das Mikrofon funktioniert nicht.
2010 war ich für drei Wochen einmal in Burkina Faso und habe dort in einem kleinen Dorf leben dürfen. Was ich dort erlebt habe, war eigentlich faszinierend für mich. Dort hat es einen Dorfrat gegeben, wo drei verschiedene Religionen miteinander einen gemeinsamen Dorfrat gemacht haben. Das hat mich total fasziniert und das, denke ich mal, ist was, was wir von Afrika lernen können, die Toleranz gegenüber Religionen, was bei uns überhaupt nicht da ist. Ja, das hat mich eigentlich fasziniert. Und das haben sie ja bestätigt, dass eigentlich das in Burkina Faso überhaupt kein Problem ist. Man hat irgendeine Religion, der Nachbar hat eine andere Religion, im selben Dorf gibt es unterschiedliche Kirchen, ist überhaupt kein Problem. Ja. Ja, und meine eigentliche Frage ist was anderes. Mein Vorredner hat auch schon ein bisschen drüber geredet. Und zwar, wir haben einen Übersetzer dort gehabt und ich habe mich gefragt, wieso wählst du immer wieder diesen Bläs? Ich habe das nicht verstehen können. Und er hat dann zu mir gesagt, ich kann nicht einen anderen wählen, wenn ich einen anderen wähle, dann gibt es einen Krieg. Das heißt für mich, habe ich das dann überlegt, was heißt das eigentlich? Nämlich das, ich glaube, dass die westlichen Regierungen das überhaupt nicht zulassen würden, wenn dort eine Regierung wäre, die selbstständig agiert und die nicht abhängig ist von Frankreich oder irgendwelche andere Länder. Und glauben Sie, dass das jetzt anders geworden ist oder ist eigentlich nur genauso wie vor 5 Jahren oder wie zu Zeiten von Thomas Sankara? Gibt es mehr Toleranz oder würde das Frankreich zulassen, dass die Burkina B eine eigene Regierung wollen?
Also die Frage ist, was sind die Interessen, die Frankreich verteidigen würde, bis zum Punkt, dass sie sich einmischen, massiv. Ne? Es kann sein, dass die Franzosen die Hand im Spiel gehabt haben bei der Ermordung Sankaras. Ich glaube es eigentlich eher nicht. Aber möglich ist es. Wahrscheinlich war es der Franzosenfreund Ouphouët Boigny, der langjährige Staatschef und Gründerpräsident von der Côte d'Ivoire. Ja, der hat da wahrscheinlich seine Hand im Spiel gehabt. Aus persönlicher Animosität mehr als was anderes. Die Franzosen haben eigentlich sich vom Sankara wenig bedroht gefühlt. wenn man die Entwicklungshilfezahlungen anschaut, da ist nicht viel passiert, also vom Sankara, von der Revolution. Ne? Die Revolution vom Sankara war jetzt auch nicht eine Revolution im sowjetischen Sinn. Ja? Sie war eine viel sanftere. Ja? Die Industrie hat der nicht angetastet. Und also französische Interessen sind nicht wirklich zentral beeinträchtigt worden, würde ich sagen. Von der, also es ist eine ziemlich heikle Frage. Ja? Man darf dann nicht vorschnell zu Schlüssen kommen. Das muss man sich sehr im Detail anschauen.
Ja, aber wollte Peter Sankara auch die Baumwolle im eigenen Land verarbeiten und selber Fabrik bauen? Das war natürlich eine Gefährdung für die Industrie gewesen. Und die andere Geschichte ist, also der mir das gesagt hat, das ist glaube ich auch ein Lehrer auf der Schule, das heißt kein Dummer, wieso traut sich der nicht einmal irgendwen anderen wollen aus dem Bläs? Das heißt, er hat ja wirklich das als Bedrohung empfunden, dass wirklich, wann da eine andere Regierung kommt, dann gibt es wieder einen Militäreinsatz. Ich glaube, das war ganz real. Ich habe das so empfunden, weil war ja kein dummer Mensch.
Also ein Militärputsch, meinst
du? Ja, das dann gibt, ne? Wenn eine andere Regierung kommt.
Ja, also wie gesagt, wir haben 2015 haben wir den letzten, es war ein bisschen ein stümperhafter Versuch, als der dümmste Putsch der Menschheit, glaube ich, bezeichnet worden. Aber gut, der hätte gelingen können, also gar so dumm war er wieder auch nicht. Ne? Angesichts der, also wenn es nicht von der Zivilgesellschaft, weiß ich nicht, also von den jungen Leuten in Burkina so viel gut organisierten Widerstand gegeben hätte, hätte er gelingen können. Ne? Insofern ein Militärputsch ist jederzeit möglich. Ne? Also war jederzeit möglich.
Gibt es eine politische Vertretung von dieser Jugend, die da aufgetreten ist auf die Straßen, die man wollen hätte können?
Jein, also politisch, sie reden alle davon. Es gibt auch eine, ich glaube, sie ist eine Partei, die heißt ODJ, Organisation de la Jeunesse wahrscheinlich. Ja, also Organisation. Ich bin aber nicht sicher, ob es jetzt wirklich formell eine Partei ist oder sie haben auf jeden Fall sehr politische Forderungen. Ob sie zu Wahlen antreten, bin ich mir nicht sicher. Also es reden alle Parteien von der Jugend. Ja? Und es ist ja auch 50% der Burkinabe sind mittlerweile nach meiner Ankunft dort geboren. Hm? Also die Jugend ist einfach dominiert alles. Ne? Die das habe ich nicht erzählt, aber die Fertilität ist ja sehr hoch nach wie vor. Ja? Ist zurückgegangen, Gott sei Dank, aber ist nach wie vor sehr hoch und 3% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Ne? Das heißt in 25 Jahren Verdoppelung, das heißt sehr jung. Ne?
Ja, wir können nicht alles erschöpfend behandeln. Ja. Wenn Sie noch weitere Fragen, es gibt ja dieses Buch auch hinten beim Verleger selbst zu kaufen. Wir bei Radiofroh haben heute schon zwei Sendungen mit Günther aufgenommen. Die erste davon wird am Mittwoch, diesen Mittwoch um 17.30 Uhr sein, die Sendung Bücherwahl. Die nächste Veranstaltung, nächsten Montag, den 16. April, geht es auch ein bisschen um Tradition, zwischen Tradition und Innovation, die Wiederentdeckung des Mosts. Es kommt eine Diplom-Sommelier, nämlich Isa Sefic, wird kommen. Wenn Sie Informationen gern hätten zum Programm des Kepler Salons, so tragen Sie sich bitte da hinten. Neben dem Gästebuch gibt es eine Liste und dann bekommen Sie von uns Informationen zugesandt und bekommen einen 14-tägigen Newsletter. Wir sind für bis 20 Uhr für Sie noch da. Wir lassen es offen. Es gibt noch 22 Uhr. wir schenken auch noch aus und Sie können noch weitere Fragen an Günther stellen. Dankeschön. Ja.